Ich grüße, wie gesagt, jetzt ganz herzlich als unseren ersten Gast Michael Mein. Hab gerade in der Regie gesehen, er ist zugeschaltet. Hallo Michael, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass du hier bei uns in der Sendung bist.
Ja, Grüße an euch.
Das Thema Meinungsfreiheit, ein großes Thema, was uns auch hier und dich vor allem seit vielen Jahren beschäftigt. Und du hast daraus ja auch viele Konsequenzen selbst zu spüren bekommen und bist jemand, der sich mit Medien intensiv beschäftigt und das auch erforscht. Was sagst du nach all dem jetzt, was wir erlebt haben, das Interview Alice Weidel mit Elon Musk, X, mit der Meinungsfreiheit, die Musk mit X auf jeden Fall vorlebt und jetzt auch einen Mark Zuckerberg, der sagt, also die Faktenchecker werden rausgeschmissen. Kommt sozusagen eine neue Welle an Meinungsfreiheit aus Amerika auch zu uns?
Gut, man könnte Google noch ergänzen, wozu ja YouTube gehört. Ich habe, glaube ich, gestern Abend die Sonntagsrunde im Kontrafunk gehört, wo Mark Friedrich berichtet hat, dass wieder Videos online seien, die in der Corona-Zeit gelöscht worden sind. Millionenfach geklickte Videos, die sich längst als wahr herausgestellt haben, aber damals unter diese Zensurregelungen gefallen sind, die uns ja zum großen Teil alle betroffen haben. Weil letztlich, glaube ich, gilt immer noch der Satz von Paul Sethe aus 1965, damals, glaube ich, in einem Leserbrief an die FAZ, Pressefreiheit ist die Freiheit von damals 200, heute wahrscheinlich deutlich weniger, von 200 reichen Leuten ihre Meinung zu drucken. Jetzt haben wir halt 5, 6, 7 Menschen, denen diese Plattformkonzerne gehören und erleben, wie ein Machtwechsel hier von Biden zu Trump dazu führt, dass wir offenbar für eine gewisse Zeit auf diesen Plattformen etwas freier uns bewegen können, als das in den letzten Jahren der Fall war. Insofern habe ich diese Wahl Harris oder Trump auch als Richtungsentscheidung beobachtet. Im Vorfeld hatten ja einige führende Demokraten, unter anderem John Kerry und Hillary Clinton, die ja mal Präsidentschaftskandidaten waren, hatten ja vorher angekündigt, dass der erste Verfassungszusatz, der in den USA Presse- und Meinungsfreiheit garantiert, dass dieser erste Verfassungszusatz ein Hindernis sei, wenn man die Kontrolle über die Gesellschaft behalten wolle. War also ganz klar die Richtung, wenn Kamala Harris gewinnt, dann wird die Zensurschraube da noch weiter angezogen. Das ist erstmal verhindert. Aber grundsätzlich bleibt es für mich ein Problem, dass wir die Kommunikationsinfrastruktur in der Hand von einigen sehr wenigen ultrareichen Menschen haben, die sehr eng an der politischen Macht angedockt sind und von dort letztlich die Richtung vorgegeben bekommen.
Wir kennen uns schon etwas. Ja, Entschuldigung, Dirk, bitte.
Ja, ist es nicht so eine merkwürdige Art von Aristokratie, die sich da gebildet hat? Also eigentlich ist Kommunikation ja ein urdemokratisches Instrument und es ist merkwürdigerweise, es gibt jetzt so Adlige, ja, also es gibt eine Feudalisierung der Kommunikation, was an sich ja eine fatale Sache ist, auch wenn man praktisch sagen muss, dass zum Beispiel Elon Musk jetzt niemand ist, der das eingeschränkt hat. Also ich wüsste nicht, wo man zeigen kann, dass er jetzt bei den Bösen ist, aber die Vorstellung, dass ich auf einen guten König hoffen muss, statt darauf, dass jeder sagen kann, was er will, also sozusagen die Seifenboxen, also wie das mal war, Hyde Park oder sowas, man kann sich hinstellen und alles sagen, so wurde ja der Westen verkauft, ich weiß gar nicht, ob er im Osten auch so verkauft wurde, ja. Aber ist das nicht eine fatale Angelegenheit, dass man auf Individuen hoffen muss jetzt?
Ja, ist ja nichts Neues letztlich. Das ist immer verschleiert worden hinter so Erzählungen wie vierte Gewalt, objektiver, neutraler, unabhängiger Journalismus. Aber wenn man nur die deutsche, westdeutsche Medienlandschaft nach 45 anguckt, dann sehen wir ein paar Familien, die mit der Lizenz, die sie von den Westalliierten bekommen haben, von Briten, Amerikanern vor allen Dingen, unheimlich reich geworden sind. Milliardärsfamilien, Familie Mohn, Bertelsmann, Burda Bauer, Springer, Döpfner. Selbst wenn man auf die Familie Schaub guckt, der die Südwestdeutsche Medienholding gehört, da steckt neben der Rheinpfalz in Ludwigshafen auch die Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten drin, die Süddeutsche Zeitung. Das sind Familien, die Milliardenvermögen angehäuft haben und letztlich über Jahrzehnte hinweg die Kommunikation, die öffentlich sichtbare Kommunikation in Deutschland gesteuert haben. Jetzt haben wir das Phänomen in der ganzen westlichen Welt. Wir haben noch nicht erwähnt, Pavel Durov, der ja aus Russland stammt und mit Telegram so eine ähnliche Plattform in der Hand hat, wie sie Musk oder Zuckerberg mit X und Meta, damit Instagram, Facebook in ihren Händen halten. Also ja, wir haben da eine Aristokratie, die bestimmt, was wir sagen können. Ich habe auch schon Beispiele gehört von Menschen, die auch auf dem neuen Twitter auf X Probleme bekommen haben, die von der X-Geschäftsführung Ansagen bekommen haben, was dann auf ihren Webseiten passieren muss, damit sie da weiter auf X sichtbar sind, dass sie da Werbung schalten können. Da war, glaube ich, auch in dieser letzten Sonntagsrunde im Kontrafunk ein Mensch, der sich im Bereich Lebensschutz bewegt, da eigene Medien hat und Ansagen bekommen hat von X, was er bitte zu löschen hat, wenn dann X ihn weiter entsprechend promoten will. Also ich bin da nicht so sicher, dass nicht auch da Interessen dahinter stecken und nicht die Freiheit, die wir uns ja eigentlich vorstellen, wenn es um Pressefreiheit, Informationsfreiheit geht, diese Freiheit da von heute auf morgen ausbrechen wird.
Ja, es ist so verrückt, weil diese Freiheit, die war immer da. Also ich kenne es gar nicht anders. Und eben mit, vor allem mit Corona ist diese Freiheit genommen worden. Also natürlich schon ein paar Jahre davor, dass ich es auch wahrgenommen habe, aber jetzt so wirklich, dass man das Gefühl hatte, okay, es wird gefährlich. Ja, also wird wirklich gefährlich, bestimmte Meinungen zu haben. Das ist erst aus meiner Sicht und nach meinem Gefühl seit ein paar Jahren so. Wenn du jetzt das beobachtest, auch was es für oder was wird Europa jetzt tun, was wird die EU jetzt tun, um möglicherweise diesen Jahr, wenn ich dich richtig verstanden habe, zunächst einmal freiheitlicheren Ansatz, dass doch wieder mehr geäußert werden darf, zu verhindern. Haben die überhaupt eine Chance?
Ja, man muss vielleicht nochmal erst zurückgehen zu deiner Beobachtung, dass mit Corona der Raum des Sagbaren eingeschränkt worden ist. Das hängt wahrscheinlich immer von der ganz persönlichen Erfahrung ab, auch von der ganz persönlichen Betroffenheit, wann einen diese Nachricht erreicht hat. Man kann letztlich beginnen mit dem Siegeszug des Internet, vielleicht noch stärker dann mit den Digitalplattformen, mit dem, was landläufig soziale Medien genannt wird, ab den 2010er Jahren. Das ist für die, die vorher die Leitmedien kontrolliert haben, eine Bedrohung gewesen. Es war ja relativ leicht bis in die 90er. Man hat ein paar Leute in den großen Redaktionen gehabt. Man hat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die Aufsichtsgremien, über die Spitzenpositionen Kontrolle ausüben können. Man hat einfach die Menschen, die man nicht in der veröffentlichten Welt haben wollte, rausgehalten aus den Leitmedieninhalten. Das ist relativ leicht gewesen. Vor dem Internet ist dann schwieriger geworden und die EU, weil du das angesprochen hast, die EU hat darauf ja reagiert. Seit 2008. 2008 ist das Jahr, in dem die Richtlinie zum Leugnen von Völkermord verabschiedet worden ist. Das zielte damals erstmal auf Jugoslawien, auf das, was da in der politischen Debatte war. Man hat schrittweise die Daumenschrauben angezogen. Man hat in Brüssel ein strategisches Kommunikationsteam Ost installiert 2015, um alles zu unterdrücken, was dem Ukraine-Narrativ der EU widersprechen könnte. Man hat in Deutschland 17 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verabschiedet, das als Blaupause zu sehen ist für den Digital Services Act, den wir seit Februar 24 in Brüssel in Kraft haben. Man hat ab 2018 die Plattformkonzerne Selbstverpflichtungen unterschreiben lassen und die haben ab da gemeldet, fast im Monatstakt gemeldet, nicht immer im Monatstakt, in den ersten Corona-Jahren ein bisschen intensiver als davor und danach, gemeldet, was sie alles gelöscht haben. Das sind zum Teil Reports von 100 Seiten und mehr. Da hat man also ein Zensurregime installiert unter der Wahrnehmungsschwelle der Öffentlichkeit, die sich hat weiter einreden lassen, dass wir in einem Land leben, das ja, wie Artikel 5 Grundgesetz das sagt, dass ja Meinungsfreiheit sozusagen installiert hat, grundgesetzlich gesichert hat. Und was jetzt daraus wird, das wird man sehen. Wir haben ja das erste Kämpfen erleben wir in der Öffentlichkeit. Das Besteck liegt bereit, das Zensurbesteck liegt bereit mit dem Digital Services Act. Man kann eine Plattform wie X, eine Plattform wie Telegram bis zu 3 Monate vom Netz nehmen, wenn denn die EU-Kommission meint, die öffentliche Sicherheit sei gefährdet. Magdeburg zum Beispiel, Stichwort, oder die öffentliche Gesundheit sei gefährdet. Wer weiß, was noch so an der Pandemie auf uns zurollt. Ob man das dann machen wird, das ist eine Frage der Kräfteverhältnisse. Insofern können wir hier schön Definitionsmachtverhältnisse beobachten. Wir können beobachten, wer sich in diesem Ringen USA, EU durchsetzen wird.
Wie lässt sich denn aus deiner Sicht Meinung überhaupt in diesen Zeiten mit den technischen Möglichkeiten, die wir nun mal haben, ja, so die wir Gott sei Dank haben, wie ja jetzt, sonst wäre ja so eine Sendung wie diese heute auch überhaupt gar nicht möglich. Wie lässt sich das denn auf Dauer einschränken? Also ich frage mich immer und denke so, wie viel soll denn da noch kontrolliert werden? Ist das am Ende die künstliche Intelligenz, die das dann übernimmt? Wie muss ich mir das vorstellen? Also mein Gefühl ist, der Punkt ist überschritten. Also es wird noch versucht und es wird noch gekämpft, aber der Punkt ist wirklich zu schaffen, die Meinung einzufangen und die Meinung so zu steuern, wie man es gerne hätte, die ist gescheitert, weil auch immer mehr Menschen das verstehen. Und also ich bekomme das mit, wenn ich das überlege, wie das noch vor ein paar Jahren war, wo man wirklich so, psch, das darf man eigentlich nicht sagen. Und heute mittlerweile auch hier in der Nachbarschaft, die kommen auf mich zu und ey, ja, so und so geht das nicht und regen sich auf. Also es ist wieder viel mehr Lebendigkeit da drin in diesem Thema. Hat man diesen Kampf verloren aus deiner Sicht?
Na gut, deine Beobachtungen, glaube ich, haben damit zu tun, dass die Wirklichkeit am Ende immer stärker ist als die Erzählungen, die über irgendwelche Leitmedienkanäle verbreitet werden. Und die Wirklichkeit ist mittlerweile so sehr angekommen bei immer mehr Menschen, dass sich diese Art Stimmung nicht mehr unterdrücken lässt. Mein ganz prinzipiell, du hast ja gefragt, wie weit kann man die Dinge unterdrücken, die jetzt da im Internet aufploppen, zum Beispiel in diesem Livestream, gibt ja parallel jede Menge andere, ne? Kontrafunk macht, was auch gut macht, was ich habe jetzt etliche gesehen, die 18 Uhr begonnen haben, irgendwas live zu machen. Prinzipiell muss man, glaube ich, immer wissen, dass da ein Zwiespalt ist, auch aus Sicht der Macht ein Zwiespalt ist. Einerseits möchte man verhindern, dass die offiziellen Narrative, die über die Leitmedien verbreitet werden, zu sehr angekratzt werden, zu sehr in Frage gestellt werden. Andererseits will man, dass wir auf den Plattformen sind. Alles, was wir jetzt als Internet bezeichnen, alles, was wir nutzen an Digitalplattformen, ist ja von dem geschaffen worden, was manche den tiefen Staat nennen, also von Strukturen, die sich gesellschaftlicher Kontrolle entziehen. Man könnte sagen, vom US-Sicherheitsapparat. Das Ganze ist geschaffen worden, um uns kontrollieren zu können. Und wenn man uns kontrollieren will, wenn man uns überwachen will, dann muss man auf diesen Plattformen Dinge bieten, die wir so nicht in der Tageszeitung oder in der Tagesschau bekommen können. Also da muss immer ein bisschen mehr sein, damit wir überhaupt auf die Plattform gehen. Und dass das funktioniert, sieht man bei Jugendlichen. Ich habe jetzt so eine Umfrage gelesen, 16- bis 18-Jährige sind am Tag, jeden Tag, 10 Stunden im Internet. Wenn man die Schlafenszeit dann noch abzieht und das, was man vielleicht irgendwie im Bad oder so verbringt, dann bleibt gar nicht mehr viel andere Lebenszeit. Das funktioniert also. Und dieser Überwachungskapitalismus, der uns ja permanent ausspäht, das, was wir jetzt hier machen, ist ja dafür egal. Das ist der erste Text in der Terminologie der Überwachungskapitalismus-Theoretiker. Eigentlich geht es um den Schattentext, um die Daten, die wir jetzt produzieren, um das, was wir sonst so im Internet machen, was uns also vorhersagbar macht. Das ist ja das, was verkauft wird von den Plattformen, die Vorhersage über unser Verhalten. Das führt dazu, dass wir irgendwann geformt werden, dass wir irgendwann gesteuert werden müssen, damit diese Vorhersagen tatsächlich stimmen. Und das funktioniert halt nicht, wenn wir sagen, nö, wir gehen ins Analoge, wir hören uns Vorträge von Dirk Pohlmann an zu diesen ganzen Morden an irgendwelchen großen Leuten. Dann sind wir schlecht überwachbar, zumal wenn wir unsere Handys da nicht mit in diese Räume reinnehmen. Also muss man schon uns ein bisschen was bieten. Deswegen habe ich immer gesagt, man wird Telegram nicht einfach so schließen. Ne? Was da dann, wo sind die Leute dann? Die sind plötzlich vielleicht bei Demos auf der Straße an so einem Montag und gucken sich kein Livestream mehr an. Das kann ja nicht im Sinne eines Systems sein, was auf Kontrolle und Überwachung setzt.
Nochmal, lieber Michael, zum Schluss des Gesprächs die Frage, jetzt Trump grundsätzlich erstmal gut aus deiner Sicht, das habe ich richtig verstanden.
Na gut, die Alternative wäre gewesen, dass wir sofort Zensur erlebt hätten. Das haben ja unter anderem Hillary Clinton und John Kerry in ihren Vorwahlstatements deutlich gemacht, dass die Tendenz war klar, dieses First Amendment in den USA war da so eine Art Festung, die dagegen gestanden ist. Die wäre möglicherweise geschleift worden, wenn die Wahl anders ausgegangen ist. Wir haben dieses Umfallen gesehen, der Plattformbetreiber, Google vorher schon Meta. Also insofern haben wir jetzt möglicherweise ein Fenster von 3-4 Jahren, in denen es auch für die EU in Brüssel nicht so einfach sein wird, das fortzusetzen, was wir in den letzten 5 Jahren ja erlebt haben. Es geht ja los im März 20 schon, das fortzusetzen. Man muss jetzt diese Gelegenheit nutzen. Und die Menschen, die du ja vorhin angesprochen hast in deiner vorletzten Frage, die tatsächlich so mobilisieren, dass es nicht nochmal möglich sein wird, Meinungsfreiheit, wozu ja auch gehört, sich informieren zu können aus allen denkbaren Quellen. Wir können uns schon informieren, auch bei RT, aber es ist nicht so einfach. Man muss immer irgendwie nochmal eine andere Adresse eingeben, weil diese Programme gesperrt sind in EU, Europa. Das ist ja nicht im Sinne von Meinungsfreiheit. Ich möchte alle Quellen haben, damit ich meine Meinung bilden kann. Und ich möchte dieses, was ich dann für richtig erkannt habe, auch nach außen tragen können. Und dafür müssen wir jetzt was tun, damit das in 4-5 Jahren auch noch möglich ist.
Und ich denke, das kann jeder Einzelne tun. Ja.
Eine Sache noch fragen, weil an meiner Uni-Zeit erinnere ich mich, das ist ja in den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts wurde festgestellt, und zutreffend, dass die Meinungsfreiheit und auch die veröffentlichte Meinung, also das heißt im weitesten Sinne Presse, und dazu gehört aber auch die Möglichkeit der Bevölkerung, sich zu äußern, also zu informieren und zu äußern, schlechthin konstituierend für die Demokratie sind. Und offenbar sind die Effekte, die wir sehen, sind das Gegenteil. Die sind der Versuch, diesen Bereich möglichst einzuhegen, möglichst zu beschränken. Also daraus ergibt sich ja automatisch die Frage, wie viel Demokratie ist eigentlich noch gewollt? Also das heißt, wo sind die Kräfte, die dafür sorgen, dass wir nicht ein bisschen Brosam kriegen und dann glücklich sein müssen, weil Elon Musk X wieder ein bisschen aufgebohrt hat, sondern wo sind die Leute, die da sozusagen mit der Axt durch den Urwald gehen und eine Schneise schlagen, damit man wieder frei reden kann? Gibt's doch gar nicht, oder?
Und es hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, was du unter Demokratie verstehst. Für mich ist Demokratie die Möglichkeit, dass wir alle, also auch wir drei, mitreden und mitentscheiden können, wenn es um unser Leben geht. Demokratie ist auch, dass wir drei nicht immer in der Mehrheit sein werden. Wahrscheinlich gibt es fünf andere, die die Welt anders sehen und sich dann möglicherweise gegen uns stellen. Wir werden aber nur dann zufrieden sein, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir einzubringen haben, tatsächlich eine Rolle gespielt hat, dass wir gehört worden sind. Und wenn, wie das ja in Deutschland seit etlichen Jahren passiert, wenn ein Teil der Bevölkerung, und ein gar nicht so kleiner Teil der Bevölkerung, davon ausgeschlossen ist, nicht mehr mit seinen Perspektiven, seinen Themen in die Leitmedien kommt. Man muss da jenseits aller großen politischen Themen einfach nur an die Menschen denken, die mit ihren Händen ihr Geld verdienen müssen. Deren Themen kommen einfach nicht mehr vor, die verschwinden deshalb auch aus der Politik. Ist auch kein Wunder, dass Linkspartei, die sich ja eigentlich als Interessenvertreter der Arbeiter verstehen sollte, ganz andere Themen plötzlich auf die Agenda gehoben hat. Also wenn diese Sachen verschwinden, diese Menschen nicht mehr das Gefühl haben, gehört zu werden, dann haben wir langfristig ein Problem, das uns auf die Füße fallen wird.
Ich denke, auch nochmal der Appell an jeden Einzelnen, wirklich seine Meinung auch zu äußern, also das auch im Alltag anzuwenden, also nicht wieder darauf zu warten, es wird schon irgendwie politisch, wie auch immer, von wo auch immer geregelt werden, sondern tatsächlich bei der eigenen Meinung zu bleiben und die auch deutlich und klar zu kommunizieren, weil das ist das Wichtigste, was wir an Freiheit haben, Meinungsfreiheit. Das ist, ohne diese Meinungsfreiheit ist Freiheit nichts, also das ist dann keine Freiheit mehr, wenn ich mir jedes Mal überlegen muss, ob ich diesen Satz, den ich hier jetzt gerade spreche, ob ich den sagen darf.
Ja, jenseits der Leitmedien beobachten wir Stimmungen im öffentlichen Raum, im Bus, in der Bahn, in der Kneipe. Und wenn wir da nichts hören, was dem widerspricht, was die Leitmedien erzählen, dann werden wir irgendwann selbst auch ängstlich und trauen uns nicht mehr, die Sachen zu sagen, die wir denken. Deshalb ist das genauso richtig, wie du es gesagt hast. Also nie hinter dem Berg halten mit dem, was man für richtig
hält. Ich habe ein Zitat gelesen, das heißt, es kann nichts Besseres passieren als das, was passiert, wenn du deine Meinung sagst. Also von daher, ja.
Genau, und im Zweifel lernt man dazu. Das ja. ist ja, ne, das, wer sich nicht streitet, wird nicht dazu ja. lernen.
Ich danke dir ganz herzlich.
Und die Möglichkeit hat, Entscheidungen eben mit zu beeinflussen. Es geht ja, reden ist ja kein Selbstzweck, sondern letztlich dein Leben in die Hand zu bekommen. Ja. Ja, herzlichen Dank.
Ja. Ja, vielen lieben Dank, Michael. Ja. Bis ganz bald und schön, dass du hier bei uns warst heute. Dankeschön.
Ja, euch noch eine schöne Sendung und auf
Danke.
Bald. Ne?
Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Und dazu gehört es natürlich auch, Dirk, das ist auch immer ganz wichtig. Ne? Ich mache jetzt hier mal den Werbeblock und sage, Apolut unterstützen und andere alternative Medien unterstützen, damit das, was wir hier machen, auch möglich ist. Weil ich glaube, die Menschen, die das sehen, die können sich immer so gar nicht vorstellen, wie viel Vorbereitung auch dahinter steckt und wie viel hier auch im Hintergrund arbeiten und wie viel technische Voraussetzungen es geben muss, um solche Sendungen zu starten und von daher ein bisschen Sensibilisierung dafür zu schaffen, zu sagen, einmal die Meinung selbst frei anwenden, aber auf der anderen Seite eben auch sagen, okay, das, wenn ich regelmäßig Apolut, Fairtalk, was auch immer schaue, dann eben auch bereit zu sein, dafür einen kleinen Obolus zu geben. Mhm.
Ja, wir haben ja den großen Obolus, der von uns abgefordert wird. Und auch da gibt es eben viele Möglichkeiten. Es gäbe die Möglichkeit zum Beispiel, dass die Bevölkerung ja gefragt werden kann, welche Sender sie am besten findet. Also hier wird GEZ wird festgelegt von, das heißt öffentlich-rechtlich, ist dann staatliche Seite, wird festgelegt, wer finanziell unterstützt wird und also ohne Probleme leben kann. Man könnte auch sagen, jeder Bundesbürger könnte eine Stimme bekommen und die kann er für den Sender geben, von dem er möchte, dass er das Programm machen kann. Was ist eigentlich daran eine unverschämte Forderung oder ist es nicht unverschämt, dass wir nicht gefragt werden? Also das heißt sozusagen so Gutscheine, ja, also man wird abgefragt und am Ende des Jahres entscheidet sich daraus, wer wie viel Unterstützung bekommt. Die Frage ist, es kann direkt passieren, aber eigentlich wäre es so, dass es einen großen Topf gibt und daraus wird verteilt nach Maßgabe des Schiedsrichters, der das Publikum sein sollte, ist eine urdemokratische Vorstellung. Wir haben auch hier bei den Sachen, wie sie bei uns laufen, eine aristokratische Vorstellung.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.